Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei der 30. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo und guten Abend, lieber Seid.
Ja genau, wir sagen hier guten Abend, weil wir abends aufnehmen. Wir haben irgendwann mal immer sonst vormittags gemacht, aber aktuell sind wir im Abend und wir sagen dann immer, ja, das wird jetzt ganz kurz und ganz schnell, dann sind wir früh fertig, können früh ins Bett. Und wir haben jetzt irgendwie wieder 1,5 Stunden gequatscht, bis wir überhaupt auf den Record-Button gedrückt haben. Deswegen wollte ich diesen Abend betonen. Hallo Tim, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, Seid, danke. Und weil es Abend ist, passt das auch ganz gut. Ich schaue nämlich aus dem Fenster hier und es ist ein fast voller Mond gerade aufgegangen. Und der Anblick erfüllt mich mit Freude, genauso wie jetzt gleich mit dir zu sprechen übers Mikrofon, was wir aber auch schon die ganze Zeit ohne Mikrofon gemacht haben sozusagen.
Ja.
Und trotzdem freue ich mich auf, ja, tatsächlich unsere 30. Folge heute.
30. Folge, nicht schlecht. Wenn ich bei mir aus dem Fenster rausgucke, ich gucke gerade so zur Seite, Zimmer spiegelt nur, ich sehe unser Zimmer, ich sehe nichts draußen. Das ist irgendwie, weil es bei uns, also ich gucke halt nicht Richtung Himmel, schade. Was haben wir heute mitgebracht, Tim? Wir haben ein bisschen Quatscherei mitgebracht, eine Frage mitgebracht und meine Frage von letztem Mal mitgebracht, ne?
Genau, so ist es. Mit was wollen wir denn anfangen, Seid?
Ja, mit der Quatscherei. Ich habe sonst nicht so viel immer mitzubringen von meiner Arbeit. Du hast immer die kurioseren Geschichten mitzubringen, egal ob du auf dem nördlichsten Flugplatz der EU landest oder ein Zuhörer von uns dich erkennt. Bei mir ist immer ein bisschen langweiliger. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Pilotenleben liegt oder daran, dass ich Teilzeit arbeite. Aber das ist jetzt die Geschichte, die ist nicht bei mir passiert, ich habe sie nur mitbekommen, aber wir hatten letztens so eine US-amerikanische Maschine, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Reach oder irgendein anderes Fliegerchen war von der Department of Defense, der kam aus östlicher Richtung und wollte nach Spangdahlem landen und dann hat uns über ganz viele Umwege einen Anruf über den Supervisor erreicht, der Supervisor zu uns, ihr sollt bitte dem Reach mitteilen, dass er nicht in Spangdahlem landen soll, sondern in Ramstein. So, und was hat der Reach dann gemacht, Tim?
Weiß ich nicht.
Ja, der hat uns nicht geglaubt. Der wollte das verifiziert haben und hat uns da bitte gebeten, ihm seine letzten 4 Stellen der Social Security Number vorzulesen.
Wow.
Also wir sind so ein Supervisor, ruf mal bitte die Meldekette zurück an. Und dann haben wir letzten Endes am Telefon eine Dame von dem US Department of Defense, ich weiß nicht was, Workers Consultant HR Department in Houston gehabt oder was auch immer. Und haben dann gesagt, also haben unser Anliegen geschildert und sie so, yeah, no problem, yep, I have it for you, it's gonna be 0527. Und dann haben wir das dem Piloten gesagt und er so, okay, Roger, we're diverting to Ramstein. Also das war total abgefahren, ja, haben wir wie so einen Verschlüsselungscode uns zurückgeholt, weil der halt einfach geglaubt hat, das könnte auch Fake sein, ja, also.
Interessant.
Ich meine, so ein Fake-Anruf, also sagen wir mal ein Fake-Anruf, der bei uns im Namen der US Air Force eingeht, der aber gar nicht von den Amis kommt, ist ja denkbar, ne? Also wer weiß das schon im Jahr 2024? Und da hat er sich gedacht, das will er erstmal abgleichen. Fand ich echt cool.
Ja, und gerade im Militärumfeld, denke ich, ist das auch wirklich eine sinnvolle und wichtige Maßnahme.
Ja, genau. Ich habe dann tatsächlich auch mich darüber weiter informiert, weil wir haben ja tatsächlich so Verschlüsselungscodes, die von der NATO sind. Da darf man jetzt wahrscheinlich nicht zu viel erzählen, aber dass es die gibt, wissen viele. Ich erzähle jetzt nicht, wie sie funktionieren, aber ich habe dann erstmal gedacht, ich müsste jetzt eigentlich auch mal wissen, wenn sowas passiert, wie funktionieren eigentlich diese Verschlüsselungstabellen. Habe mich da schlau gemacht, wie das funktioniert. Also ich bin jetzt auch gewappnet, wenn sowas kommt.
Sehr interessant. Apropos, wenn sowas kommt, mir fällt jetzt gerade ein, wenn wir hier so sprechen, es steht ja bald das nächste Großereignis an in Deutschland. Das ist dann auch schon unsere nächste Folge im Juni, die das wahrscheinlich fast betrifft. Weißt du, wovon ich rede?
Nee, ich weiß nicht, was du meinst.
Die Fußball-Europameisterschaft.
Ja, ich war gerade bei dieser Truppenverschiebung Richtung Osten. Steadfast Defender. Ich habe schon wieder, wie letztes Jahr im Air Defender 2023 gedacht. Ah, die ja. Fußball-EM. Erzähl, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da viel erzählen kann, weil ich, glaube ich, genauso wenig Fußball begeistert bin, wie du das bist. Ich weiß nur, dass sie stattfindet und wann sie ungefähr stattfindet, nämlich im Juni. Ich weiß aber noch nicht, wie sich das auf mich und meine Arbeit beruflich auswirkt. Und da du jetzt auch gerade so überrascht guckst und reagierst, vermute ich mal, dass es auch bei euch noch kein großes Thema ist.
Ja, ich habe tatsächlich Eröffnungsspiel, das ich Mitte Juni irgendwie, das Abschlussspiel ist Mitte Juli, das habe ich mir irgendwann mal angeschaut gehabt, weil drüber geredet wurde und ich habe gemerkt, es ist mir echt voll egal, weil ich dann so gedacht habe, man spielt Deutschland, ich so, da kann ich nicht, das macht nichts. Also es ist so ein bisschen, ich habe total gern Fußball geguckt, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, woran es liegt. An der Schichtarbeit, da konnte ich dann oft nicht planen, dass ich die Spiele sehen kann und dann habe ich quasi so als Selbstschutz, glaube ich, gesagt, dann ist mir das jetzt auch egal, wenn ich es nicht sehen kann.
Da fällt mir sogar auch eine kleine Anekdote dazu ein, aber die hebe ich mir auf für unsere Juni-Ausgabe, weil dann passt es auch ein bisschen besser zur Fußball-EM und vielleicht kann ich ja sogar dann auch was Aktuelles, Fliegerisches dazu beitragen.
Ja, ich habe auch eine Anekdote, das war mal ein Champions League-Finale Endspiel, das war im Olympiastadion in Berlin, wo das Spiel, also es wurde schlicht und ergreifend in den verschiedenen Abteilungen der Flugsicherungen, auch bei uns, muss man ehrlich sagen, nicht berücksichtigt, dass dann ganz, 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 ganz viele Privatjets vom Berliner Flughafen rausfliegen, die dann tatsächlich zu Steuerungsmaßnahmen um Mitternacht geführt haben. Kommt auch mal vor. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt.
Ja, das ist auch gerade so überlegt. Ich hätte sogar noch eine zweite Anekdote, fällt mir gerade ein, aber auch die hebe ich mir auf.
Also das wäre die eine der wenigen interessanten Geschehnisse auf meiner Arbeit, wobei jetzt natürlich, da passiert immer mal wieder was Spannendes, aber dass es so spannend ist, dass man das mal erzählen will, das hatte ich jetzt nicht so oft.
Okay, eine Sache kann ich doch erzählen, weil das ist jetzt auch erst kürzlich passiert, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich hatte tatsächlich einen bekannten Star aus der Fußballszene kürzlich an Bord, der allerdings aktiv war zu einer Zeit, wo ich selbst noch ein Kind war. Und das
Lothar Matthäus.
So, ich sag nicht, wer es war. Das gebietet ja auch die Diskretion unserer Gäste. Es war aber einer, den ich mit meiner Kindheit verbinde, weil wir damals, das war nämlich die Fußball-WM 1990, ich das als Kind eben miterlebt hatte, wo man noch den großen Röhrenfernseher draußen auf die Terrasse getragen hat und zusammen mit Eltern und Freunden Fußball geguckt hat. Und da spielte er damals eine sehr wichtige und wesentliche Rolle. Und ich bin jetzt live gesehen, er ist natürlich auch ein bisschen gealtert in den letzten 30 Jahren. Aber das war wirklich auch einer dieser magischen Momente, die ich immer mal wieder beim Fliegen habe, wenn ich solche Menschen treffe oder solche Flashbacks habe, die mich dann in meine Kindheit zurückbeamen. Das war, obwohl ich mit Fußball gar nichts am Hut habe, aber diese Person und dieser Name war mir einfach so ein Begriff und so präsent, dass das wirklich ein Magic Moment für mich war.
Ich fand es gerade, also wenn du an das Fußballturnier deiner Kindheit oder das erste wichtige Fußballturnier deiner Kindheit, der Fußball-WM erinnerst, dich dran denkst, Tim, dann muss ich jetzt einfach sagen, ich bin halt einfach ein bisschen jünger als du, ja. Für mich ist es die France-WM 98, ganz klar, 3-1 gegen Kroatien im Viertelfinale ausgeschieden. Das beschäftigt mich bis heute noch. Ich habe als Kind jämmerlichst geweint. Das ist krass, dass es halt für dich die 90er-WM ist, wo ich halt einfach noch, ich weiß nicht, Ich habe noch wahrscheinlich Milch aus der Flasche getrunken wie ein Wilder.
Aber du warst schon auf dem Planeten.
Richtig. Ich habe ja jetzt nicht so einen einzelnen Fußballstar, der mal bei mir mitfliegt oder so. Das kann ich gar nicht raussingeln, aber ich habe ja immer wieder, also ich habe ja die verschiedensten Maschinen auf der Welle. Und was ich dann doch immer wieder krass finde, das ist einfach, das ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, oh, wie ehrerbietig, aber ich habe dann halt ab und zu Staatspräsidenten auf der Frequenz, ne? Und gerade in den heutigen Zeiten, ich hatte schon mal zum Beispiel auch schon mal einmal Wladimir Putin auf der Frequenz, als der nach Genf geflogen ist. Und das ist einfach, das fühlt sich kurz ein bisschen anders an. Ja? Also natürlich ist es für meinen Radarbildschirm genauso ein Flieger in, was weiß ich, der war in 38.000 Fuß oder so. Und nach Genf muss der halt 1.000 Fuß runter oder 1.000 Fuß hoch. Also kann er, muss er nicht. Und dann behandle ich den wie einen normalen Flieger. Aber im gleichen Moment ist es nicht einfach nur ein normaler Flieger, sondern ich hatte auch schon die Air Force One auf der Frequenz, das habe ich auch schon mal erzählt gehabt. Aber lass uns jetzt nicht in diesem Bereich abdriften. Irgendwie fühlt sich das gleichzeitig total uninteressant an und gleichzeitig total spannend.
Ja, das sind so besondere Momente und Begebenheiten, die Menschen, die nicht unseren Beruf ausüben, so nicht erleben dürfen.
Ja, oder Elon Musks Maschine, wenn er mal wieder nach Berlin-Grünheide fliegt, ja.
Was hat er für ein Call sein?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich weiß, ich habe ihn bestimmt schon auf der Frequenz gehabt, aber keine Ahnung, was der fliegt. Ja.
Gibt es ja auch so Internetseiten und so Menschen, die Stars tracken.
Ja, genau.
Das ist teilweise ein bisschen gehypt. Seit wir kommen schon wieder ins Plaudern, was ja auf der einen Seite ganz schön ist, auf der anderen Seite haben wir ja noch zwei Themen und wollten uns ja eigentlich ein bisschen kürzer fassen. Wollen wir erstmal mit der E-Mail anfangen,
die genau, wir haben. Wir haben vor knapp 10 Tagen eine total nette E-Mail bekommen, die uns richtig gefreut hat. Und zwar hat uns Julia aus Hannover geschrieben, dass sie, ich fasse es einfach kurz, das erste Mal in ihrem Leben geflogen ist. Und zwar, weil wir ihr durch unser Erzählen vom Fliegen, durch unsere ganzen Berichte und unsere Perspektive aufs Fliegen, deine als Pilot, meine als Flugsicherung und unser Rundumblick, was da noch mit alles reinkommt, einen gewissen Beitrag dazu leisten konnten, dass ihre Flugangst so, dass sie die so sehr in den Griff bekommen hat, dass sie jetzt geflogen ist und hat sich ganz explizit bei uns bedankt. Da waren wir erstmal baff und haben gedacht, Wahnsinn, also ich hätte ja mit vielem gerechnet, aber dass wir Flugangsttherapeuten sind, nicht, weil ich auch gerade, also bei mir funktioniert ein rationales Verstehen total, aber ich hätte immer gedacht, dass Flugangstmenschen emotionale Begleitung brauchen, mit einfach als Klischee, so wenn ich mir vorstelle, die wisst, also das hat man ja schon 7000 Mal gehört, ne, dieser typische Spruch, der Weg zum Flughafen ist gefährlicher als der Flug. Ja, aber trotzdem ist es einfach schön, dass wir da jemandem helfen konnten oder dass wir da einen Beitrag geleistet haben. War total cool, die E-Mail haben wir bekommen, aber die E-Mail war noch gepaart mit einer Frage an dich, Tim. Und zwar, ich lese mal vor, was genau machen Kapitäne eigentlich nach ihrem letzten Flug am Tag, wenn sie gelandet sind? Hat man quasi Feierabend, sobald man am Gate angekommen ist? Oder gibt es noch ein Briefing oder Jour fix oder so etwas ähnliches, wo der zurückgelegte Flug dann noch einmal besprochen und analysiert wird, bevor man dann als Pilot nach Hause kann? Muss man das Flugzeug irgendwo übergeben? Muss man Berichte schreiben? Oder macht man einfach das Flugzeug aus, geht und freut sich über den Feierabend? Und gibt es dann, falls es so ein Prozedere gibt, noch einen Unterschied zwischen Kurz- und Langstrecke? Tim, the stage is yours.
Seit Julia, das sind ja ganz viele Fragen auf einmal und bevor ich die Fragen beantworte, möchte ich auch erstmal Danke sagen für diese wirklich sehr schöne E-Mail, über die ich mich auch sehr gefreut habe und es ist mir auch ein Anliegen als Pilot und in meiner Rolle Menschen für die Fliegerei zu begeistern und wenn wir das auch noch schaffen, Menschen zu inspirieren, auch jetzt mit unserem Podcast, dann berührt mich das doch ein Stück weit und freut mich sehr und seit, ich glaube, ein wichtiger Teil mit Ängsten umzugehen, jetzt gerade auch im Bereich Flugangst, ist es auch Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu haben mit den Menschen, denen man sich wiederum selbst anvertraut und möglicherweise haben wir eben durch unseren Podcast, durch
die Art, wie wir das machen,
genau, quasi, ja, okay. Durch unsere Person, durch die Art, wie wir das machen, aber eben auch durch die sachlichen Informationen, die wir hier rüberbringen, ein Stück weit dazu beigetragen, dass Julia Vertrauen in uns und in die Fliegerei fassen und aufbauen konnte und sich ins Flugzeug getraut hat. Also auch da Respekt und umso schöner. Du schreibst ja auch, es war einfach fantastisch. Also das zeigt ja auch, manchmal lohnt es sich, seinen Ängsten entgegenzutreten und es einfach mal auszuprobieren. Zu deinen Fragen. Was genau machen Kapitäne eigentlich nach ihrem letzten Flug, wenn sie gelandet sind? Ich weite das jetzt mal auf die Crew im Cockpit insgesamt aus und würde das in 3 Teile unterteilen, nämlich nach einem einzelnen Flug, am Ende eines Tages und am Ende einer gemeinsamen Tour. Nach jedem Flug gucken wir uns einmal kurz tief in die Augen und überlegen, ob irgendwas noch offen ist, was während des Fluges war, was wir noch ansprechen wollen, wenn vielleicht irgendwas nicht ganz ideal gelaufen ist oder wenn wir uns über einen Anflug besonders viele Gedanken gemacht haben, weil es eine besondere Situation war wegen des Wetters oder wegen eines anspruchsvollen Flughafens als solchem und bespreche nochmal kurz, ob das alles so gelaufen ist, wie wir es uns vorher überlegt und besprochen haben. Also so ein kurzes Mini-Debriefing, Mini-Feedback sozusagen. Das ist das, was wir so nach jedem Flug mal kurz machen. Das kann auch ganz kurz ausfallen. Wenn alles gut gelaufen ist, muss man auch keine großen Worte drüber verlieren. Das zweite ist am Ende eines Arbeitstages. Da sprechen wir auch nochmal kurz, wie wir unser Tagwerk so fanden. Also was gut gelaufen ist, was wir vielleicht am nächsten Tag nochmal anders machen können oder was wir hätten besser machen können. Das versuche ich auch wirklich am Ende jedes Arbeitstages einzubauen. Auch da mal kurz mit der Kollegin, dem Kollegen die Zeit zu nehmen. Auch noch mal kurz die Cockpit-Tür zu für 2-3 Minuten und besprechen, wie der Tag gelaufen ist. Auch da, wenn alles gut war, muss es gar nicht lange dauern. Aber vielleicht kann man trotzdem das eine oder andere noch mal kurz ansprechen, was während des Tages war. Oder man vielleicht das Bedürfnis, der Kollege, die Kollegin oder ich selbst, nochmal was anzusprechen, was einem während des Tages beim anderen gestört hat, wo es aber keine Gelegenheit gab, das irgendwie anzusprechen.
Und das macht ihr ganz bewusst im Cockpit noch und zum Beispiel nicht auf dem Nachhauseweg ins Hotel im Crewbus oder so?
Genau, weil das ist was, was nur ins Cockpit gehört und auch nur im Cockpit passiert ist. Das ist jetzt wirklich nur Cockpit-intern, also was unsere Arbeit im Cockpit anging. Was wir dann im Crewbus besprechen oder auch im Flugzeug noch besprechen können, wenn es geboten ist, aber da muss schon was Größeres vorgefallen sein, ist auch da nochmal ein kurzes Feedback zum Tag. In der Regel, wenn alles gut gelaufen ist, wie es ja meistens der Fall ist, dann bedanke ich mich immer bei der Crew für die Arbeit und für den Einsatz und für das Engagement. Vielleicht ist auch nochmal kurz was zu erklären, was passiert ist. Wie gesagt, wenn es was Größeres gibt, es auch nochmal ein ganz offizielles Format dafür, das nennt sich dann operationelles Debriefing. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. So im normalen Alltag, wie gesagt, bespricht man kurz, wie es gelaufen ist und rundet dann den Tag sozusagen einfach nochmal ab und macht jetzt nicht einfach die Cockpit- und die Flugzeugtür sozusagen hinter sich zu und geht dann direkt in den anderen Modus über, sondern es ist einfach wichtig als Team, und zwar sowohl als Team im Cockpit, aber auch als Team im Flugzeug insgesamt, also mit den Kabinenkollegen, Kolleginnen zusammen, nochmal auch den Tag abzurunden. Kurzer Exkurs, es gibt ja auch in der Arbeitspsychologie, Teamarbeitslehre, diese vier Phasen der Teambildung, Forming, Storming, Norming, Performing, und ganz oft gibt es auch noch eine fünfte Phase dazu, nämlich das Adjourning, also wenn das Team wieder auseinandergeht, und auch das spielt eine wichtige Rolle und das stelle ich mir immer mehr fest, vor allem wenn man dann wieder am nächsten Tag wieder in dem Team zusammenarbeiten möchte oder auch mit neuen Teams dann zusammenarbeiten möchte, ist es einfach schön und wichtig, auch dem Teamwork und der Arbeit als Team und dem Tag als Team einfach einen guten Abschluss zu geben und gerne auch mal sich auf die Schultern zu klopfen und sagen, ja, haben wir heute gut gemacht. Oder auch nochmal so sagen, ja, das war vielleicht nicht so ganz ideal, aber dafür haben wir insgesamt doch ein gutes Arbeitsergebnis zustande gebracht. Und das gilt im Prinzip dann auch für das Ende einer Tour insgesamt. Wir fliegen ja zwischen einem und fünf Tagen zusammen mit einer Cockpit-Crew oder auch mit einer Kabinen-Crew dann als Gesamtcrew zusammen. Und auch da am Ende ist es so, dass wir dann gemeinsam aussteigen aus dem Flugzeug. Und das habe ich jetzt vergessen, um bei dem anderen Tagesenden zu erklären, werden wir dann ins Hotel gebracht und am Ende einer Tour, wenn also man dann seinen Heimatflughafen oder seinen Ausgangsflughafen wieder erreicht hat, dann werden wir gemeinsam zu unserer Basis zurückgebracht, fahren da gemeinsam im Bus wieder hin und dann verabschieden wir uns auch alle gegenseitig voneinander. Und das ist schon fast so ein kleines Ritual, bedanken uns nochmal für die schöne Tour gemeinsam, weil in aller Regel läuft es ja auch harmonisch und schön und gut ab. Und das ist immer dann auch eine gute Gelegenheit, sich auch nochmal ordentlich zu verabschieden und oft auch den Wunsch zu äußern, man möge doch gerne bald mal wieder zusammen zu fliegen.
An der Stelle könnte ich jetzt mit einer Frage einhaken oder ja, hast du noch mehr Sachen?
Ich habe noch ein paar Sachen, hake ruhig mal ein. Genau.
Und zwar, das ist was mental natürlich einfach... Ich hüpfe jetzt quasi mal, ihr seid jetzt noch nicht an eurem letzten Tag in eurer Crewbase gelandet, in Frankfurt, München oder was auch immer das jeweils ist bei einem Piloten, sondern seid noch unterwegs und es sind ganz viele Gewitter, ihr habt nicht genug Treibstoff dabei, um ganz lange Holdings zu halten und müsst euch für eine Ausweichlandung entscheiden, auf dem letzten Flug des Lecks, auf dem letzten Leck des Umlaufs. Und jetzt landet ihr in Leipzig. Jetzt ist das ja nicht nur deine Entscheidung, aber wie genau läuft dann diese Entscheidungsfindung ab, wie ihr nach Hause kommt? Entscheidet das Dispatch in Abhängigkeit von eurer Flug- und Arbeits- und Ruhezeit, ob ihr jetzt mit einem Taxi, mit einem Flieger nach Hause fahrt oder ob ihr noch eine Nacht im Hotel übernachtet? Da fließen ja wahrscheinlich 1000 Faktoren rein. Aber wie genau läuft es dann ab, wenn ihr euch aus operationellen Gründen entscheidet? Eigentlich, ihr habt jetzt in 2 Stunden Feierabend, aber ihr müsst jetzt in Leipzig landet, komme was wolle. Was passiert dann?
Das kommt, wie du richtig sagst, sehr darauf an, auf die Gesamtsituation. Also
das ist
wie viel,
ja die Standardantwort in der Luftfahrt. Egal, was man fragt, es kommt immer, ja, es kommt drauf an. Ich glaube, es gibt keine Antwort, die so oft fällt. Erzähl.
Es kommt eben auch darauf an, weil tatsächlich ganz viele Faktoren da mit reinspielen. Also zum Beispiel die Frage, wo das Flugzeug noch hin muss, entweder am selben Tag oder am nächsten Tag, wo die Crew am besten hin positioniert wird für den nächsten Einsatz, ob es sinnvoll und machbar ist, einen sogenannten Ground-Transport einzurichten, also mit einem Taxi oder mit dem Zug auch oder mit einem Bus irgendwo hinzufahren und eben wie viel Dienstzeit man noch hat und auch wie viel Ruhezeit man einhalten muss, bevor man wieder einsetzbar ist. auch ob man Passagiere irgendwo hingebracht hat, wo die vielleicht gar nicht hin wollten und wie die da wieder wegkommen, ob man das dann selbst am nächsten Tag macht oder ob eine neue Crew eingeflogen wird, die am selben Tag noch die Gäste irgendwo anders hinbringen kann. Also da gibt's so viele Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen. Und die trifft dann auch nicht die Cockpit-Crew, sondern das geht über unsere Verkehrszentrale, die den Gesamtüberblick hat über die Passagierströme, über die Flugzeugeinsatzpläne. Und die treffen dann die Entscheidung, wie es mit dem Flugzeug und der Crew und den Passagieren entsprechend weitergeht.
Eine sehr große, es kommt drauf an, Antwort. Die ja, und tatsächlich schon auch, es kommt halt wirklich auf sehr viele Faktoren an.
Und es klingt kurios, es ist auch so, ich habe tatsächlich jetzt in 20 Jahren Fliegerei noch nicht eine einzige Ausweichlandung hinter mir. Ich habe es tatsächlich immer an den vorgesehenen Zielort geschafft. Ich weiß nicht, wie vielen anderen Kollegen das auch so gegangen ist. Also die allermeisten hatten schon mal ein oder mehrere Ausweichlandungen. Ich habe es tatsächlich immer ans Ziel geschafft. Deswegen kann ich auch gar nicht erzählen, wie das bei mir mal gewesen ist, weil ich es noch nicht erlebt habe.
Und musstest du dich schon mal entscheiden, einen Flug gar nicht erst anzutreten, aufgrund einer mangelnden Auswahl an Flughäfen in der Nähe mit gutem Wetter? Weil das könnte mal passieren, wenn du nach Nordfinnland fliegst, beispielsweise, oder auch noch nicht gehabt?
Auch noch nicht gehabt. Ist auf der Kurzstrecke eher selten, weil wir so viel Sprit mitnehmen könnten, dass wir meistens
zurückfliegt quasi.
Genau, dass wir auch erstmal hinfliegen könnten und vielleicht ist das Wetter dann doch so gut, dass man landen kann. Und wenn nicht, dann nehmen wir genug Sprit mit, um zurückzufliegen oder zumindest dann jetzt in dem Fall bis nach Helsinki zum Beispiel zu kommen oder was sich da auch als Flugplatz in der Nähe anbietet.
Okay. Genau. Also jetzt um Julias Frage quasi nochmal hinzukommen, das war jetzt die Frage zum Jour fix und miteinander besprechen und Briefings und so. Und dann ging es ja noch ein bisschen um die Frage drum, was passiert mit dem Flieger genau, ob ihr Berichte schreiben müsst, die man den Flieger übergeben?
Genau, also den Flieger übergeben wir manchmal. Wir haben grundsätzlich zwei Arten von Touren oder Einsätzen. Entweder fliegt man früh am Tag oder spät am Tag. Sprich, es geht früh morgens los, also Abflug 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, je nachdem, wo man ist. Und fliegt dann bis mittags 2, 3, 4, 5 Uhr, je nachdem, was eben die maximale Flugdienstzeit zulässt. Oder umgekehrt, man fängt eben nachmittags an, 1, 2, 3, 4 Uhr und fliegt dann aber bis spät in die Nacht. Das kann auch dann schon mal 1 Uhr oder 2 Uhr nachts sein. Und dann gibt es noch so Sondergeschichten wie Nachtflug, dass man abends losfliegt, die ganze Nacht unterwegs ist und am nächsten Morgen erst wieder zurückkommt. Und je nachdem, ob man eben dann danach das Flugzeug an eine andere Crew übergibt, also je nachdem, ob das Flugzeug dann danach weiterfliegt direkt oder halt nicht, übergibt man dann auch das Flugzeug an die nächste Crew, weil eben die Bodenzeiten der Flugzeuge sehr kurz gehalten sind. Denn die Flugzeuge verdienen nur Geld, wenn sie fliegen und wenn sie am Boden stehen, kosten sie Geld. Deswegen versuchen natürlich die Fluggesellschaften, die Flugzeuge möglichst gut auszulassen. Und deswegen ist es sehr oft so, wenn man eben mittags irgendwo landet und dann Feierabend hat, dass dann die nächste Crew schon bereitsteht, um das Flugzeug zu übernehmen. Oder umgekehrt, wenn man selbst eben die Crew ist, die mittags losgeht, übernimmt man dann von einer anderen Crew das Flugzeug. Was ich immer ganz schön finde, weil dann mal kurz mal nochmal Kollegen trifft, kurz reden kann, wie es gelaufen ist, wie vielleicht das Wetter auf dem Hinflug war oder mit dem Flugzeug irgendwie technisch was Besonderes ist, kann man sich natürlich auch alles aus den Dokumenten und aus den Briefingunterlagen und den Borddokumenten zusammensuchen. Aber so die persönliche Übergabe ist dann doch immer noch viel schöner.
Aber es könnte auch passieren, dass du den Flieger an einem Gate abstellst, wo erst eine Stunde später Kollegen oder Kolleginnen den Flieger übernehmen und dann würdest du keine Übergabe machen.
Genau, da mache ich keine persönliche Übergabe. Dafür haben wir dann unser Bordbuch, wo wir dann Beanstandungen eintragen. Was wir auch oft haben, ist, dass Techniker das Flugzeug dann in Empfang nehmen, entweder weil sie ein Arbeitspaket haben, die müssen regelmäßig auch gewartet und gecheckt werden, die Flugzeuge, oder weil irgendeine Beanstandung bearbeitet werden soll und dann übernehmen die Techniker das Flugzeug und dann kann es auch sein, dass wir die nächste Crew nicht sieht. Das ist mal so und mal so. Und wir müssen auch, weil ich jetzt hier gerade noch sehe, Berichte schreiben. Nee, müssen wir nicht in aller Regel, also nicht nach einem normalen Flug, wo alles gut lief. Es gibt, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, meldepflichtige Ereignisse, die wir dann auch dokumentieren müssen. Die gehen dann auch ans Luftfahrtbundesamt. Also dazu gehört zum Beispiel, wenn man einen Vogelschlag hatte oder irgendein größeres technisches Problem. Also gibt es eine ganze Liste mit Themen, wo eben genau festgelegt ist, wo wir was schreiben müssen. Wir können zu ganz vielen Themen auch was schreiben, was dann auch intern weiter bearbeitet wird, auch Verbesserungsvorschläge machen zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir nach jedem Flug einen Bericht schreiben müssen. Das Einzige, was ich als Kapitän machen muss, ist, dass den technischen Zustand des Flugzeugs dokumentieren. Also entweder ein Kreuz machen, dass nichts vorgefallen ist, dass das Flugzeug immer noch lufttüchtig und in Ordnung ist. Oder wenn eben eine Beanstandung vorgelegen ist, die entsprechend dokumentieren und dann entscheiden, ob entweder das bearbeitet werden soll, ob Techniker kommen muss oder ob ich der Meinung bin, wobei das auch wiederum unsere Technikabteilung anders sehen kann, dass das Flugzeug so weiterfliegen kann. Dafür gibt es eine sogenannte MEL, Minimum Equipment List, in der für jedes System genau drin steht, unter welchen Bedingungen das noch weiter betrieben werden kann oder eben auch nicht. Auch in Wechselwirkung mit anderen Systemen. Also ob zum Beispiel eine Treibstoffpumpe ausgefallen sein darf oder eine Navigationsleuchte an der Flügelspitze oder eine Hydraulikpumpe, was auch immer. Also gibt es die unterschiedlichsten Kombinationen, ist alles ganz genau dokumentiert und festgelegt. Und abhängig davon kann man eben dann oder kann ich dann entscheiden oder empfehlen oder dokumentieren, wie der technische Zustand des Flugzeugs ist und wie es mit dem Flugzeug weitergehen kann oder soll.
Und dann noch die letzte Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen Kurz- und Langstrecke.
Kann ich nicht ganz genau beantworten, weil ich Langstrecke nur von der Cargo kenne und da waren wir nur als Cockpit-Crew unterwegs, ohne Kabine natürlich. Meine Erfahrung und meine Einschätzung ist, dass es da keinen großen Unterschied gibt, außer dass die Verabschiedung länger dauert, weil wir sind zu 5, zu 6, zu 7 auf der Langstrecke. Bei einer A380-Crew bist du dann auch mal zu teilweise über 20 und bis da jeder jedem Tschüss gesagt hat, dauert das einfach ein bisschen länger. Aber vom Prinzip her und vom Grundsatz ist es ähnlich. Da ist es vielleicht nur so, dass sie halt maximal ein oder zwei Flüge an einem Tag haben. Also da ist dann quasi nach jedem Flug auch schon der Feierabend erreicht, während wir halt viele Flüge an einem Tag machen, also bis zu 5.
Was ich mir noch vorstellen könnte, als Frage an dich bei dieser Übergabe, wo wir drüber geredet haben, bei der Kurzstrecke insbesondere. Ihr landet ja an zigtausend verschiedenen Flughäfen und wenn der Flieger da alleine steht, länger als 3 Stunden, kann ich mir gut vorstellen, dass es da länderspezifische Regularien gibt, dass du den Flieger zwingend an einen Flughafenmitarbeiter übergeben musst oder sowas. Oder gibt es sowas gar nicht? Wird der Flieger da einfach kalt abgestellt und das war's?
Der Flieger wird in aller Regel dann von Flughafen oder von Firmenpersonal übernommen und auch gesichert oder bewacht. Also je nachdem, wo das ist und was das ist. Es gibt auch Verfahren, wie mit dem Flugzeug zu verfahren ist, wenn eben keiner da ist, der auf das Flugzeug aufpasst. Aber Flughäfen sind ja in aller Regel auch ein Sicherheitsbereich oder haben Sicherheitsbereiche und dann ist das entsprechend auch gewährleistet. Trotzdem, in aller Regel ist es so, dass irgendjemand sich des Flugzeugs annimmt, weil ja auch oft dann zum Beispiel noch sauber gemacht werden muss oder es wird das Essen be- oder entladen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, was dann noch passieren kann. Und da ist die Crew dann auch in der Regel schon weg. Also wir lassen eigentlich nie das Flugzeug ganz alleine stehen. Irgendjemand ist immer noch da. Und wenn wir das müssten, dann gibt es aber auch entsprechende Verfahren, was da zu tun ist.
Okay, gut. Das waren die Fragen von Julia. Danke für die Fragen. Schön, dass du einen tollen ersten Flug hattest und schön, dass du direkt auch so viele Fragen für uns hattest. Und dann können wir direkt weitermachen und zwar mit einer Fachfrage quasi, mehr oder weniger. Und zwar eine von mir an dich, Tim. Die hatte ich schon das letzte Mal angeteasert und da hatten wir dann auch schon ein bisschen drüber geredet, aber off the records. Aber ich habe tatsächlich noch keine richtige Antwort. Also ich habe dir jetzt viel Zeit zum Nachdenken gegeben. Und zwar ist es ja so, der Tim fliegt ja die A320-Familie und für mich als Fluglotsen besteht die A320-Familie aus 6 Modellen oder Typen. A319, 20, 21 und A319, 20, 21 jeweils dann in der Variante CO, also Classic Engine Option und Neo, New Engine Option. Jetzt ist es aber so, wir hatten letztens mal darüber was geredet, das war auch was Fachliches und zwar wollte ich fragen, wie genau die Knöpfe angeordnet sind beim cockpitseitigen CPDLC, also dem SMS der Luftfahrt, wo der Reject-Knopf ist und wo der Accept-Knopf ist und ob es da Variationen gibt und dann ist es überhaupt so, dass ganz viele verschiedene Module überhaupt in den verschiedenen Fliegern eingebaut sind, je nachdem, wann die gebaut wurden. Also es gibt dann wiederum einzelne Serien, irgendwie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Tim, es gibt einen A320, 100 und 200, je nachdem, wann er gebaut wurde, aber die gibt es dann wiederum nochmal mit verschiedenen Triebwerkoptionen und das sind dann, also wenn man ganz genau hingucken würde, sind das in vielen Bereichen unterschiedliche Flieger, die dann trotzdem zwar aneinander angeglichen sind, aber die haben ganz verschiedene Parameter in einzelnen Bereichen. Und das heißt, es gibt durch die ganzen verschiedenen Varianten, wann ein Flugzeug gebaut wurde, also sagen wir mal erste Reihe, zweite Reihe, erste Baureihe, zweite Baureihe, dritte Baureihe, aber auch mit welchem Triebwerk und dann auch noch der 19, 20, 21, CEO, NEO, gibt es ganz, 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 ganz viele Modelle. Tim, merkst du davon was? Merken wir davon was? Also ist das so, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so analog wie Golf 1, 2, 3, 4, wo man ja sagen muss, okay, das sind komplett unterschiedliche Autos? Oder ist das eher so auf der Linie, keine Ahnung, eine VW 7 Pre-Facelift und Post-Facelift? Grundsätzlich selbe Auto, sieht nur ein bisschen anders aus.
Das ist eine, wie immer, sehr gute Frage, Seid, und die ganz einfache, schnelle Antwort ist erstmal, nein, wir merken da keinen Unterschied. Das ist ja auch das Verkaufs- und Entwicklungsargument von Airbus gewesen, eine Flugzeugfamilie zu entwickeln, die sich vom Cockpit-Layout und von den Flugeigenschaften her nur minimal unterscheidet, um eben den Fluggesellschaften maximale Flexibilität bei den Einsatzmöglichkeiten ihrer Crews zu geben. Und so erkennst du also als Laie schon gleich gar nicht und selbst als Profi nur bei ganz genauem Hinsehen, zum Beispiel auf einem Cockpit-Poster, was für ein Flugzeug Muster es sich eigentlich ganz genau handelt.
Ja, genau, als kleine Spezifizierung, was ich meinte, dass es quasi dann Unterschiede gibt, ist beispielsweise, das merkst du nicht als Pilot-Tim wahrscheinlich, aber das habe ich mal irgendwo gelesen, dass dann Techniker da natürlich große Unterschiede haben, weil natürlich ein Pratt & Whitney-Triebwerk ist einfach anders als ein CFM-Engine und hat beispielsweise 45.000 Stunden, die sie fliegen darf, bevor Check-A gemacht werden muss, während der CFM 50.000 Stunden fliegen dürfte, bevor Check-B gemacht werden muss oder sowas. Also das sind Details, die interessieren dich nicht, mich nicht, aber die interessieren Techniker wiederum schon, wo man, also ist so wahrscheinlich auch so, wir sind das jetzt beides nicht, aber man braucht dann einfach auch zwei verschiedene Zulassungen, damit man an den beiden verschiedenen Triebwerken arbeiten darf.
Genau, also Triebwerke ist ein gutes Stichwort. Es gibt für die CEO-Version, also Classic Engine Options, gibt es mehrere Möglichkeiten an Triebwerken, die die Fluggesellschaften auswählen konnten und können. Genauso für die NEO, New Engine Option, unterschiedliche Möglichkeiten der Triebwerkswahl. Ganz schön zu sehen aktuell an der Diskussion um die Pratt & Whitney Triebwerke, wo es ja im Moment Schwierigkeiten gibt, die jetzt auch nach und nach alle sehr aufwendig überprüft werden müssen, was natürlich die Fluggesellschaften.
Entschuldigung, wo gibt es die Probleme? Überall oder bei Boeing oder?
Nee, bei Airbus, also Airbus, okay. A320neo-Flotte, die diese Triebwerke von Pratt & Whitney, diese Baureihe haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Triebwerken, die nochmal überprüft werden müssen, weil da möglicherweise ein Zulieferer bei Material Variationen festgestellt hatten, die nicht der Spezifikation entsprochen haben. Und das muss jetzt relativ aufwendig bei ganz vielen Triebwerken überprüft werden, was dazu bedeutet, dass Flugzeuge lange nicht fliegen können oder die Triebwerke abgenommen werden müssen und sehr lange Standzeiten verursacht. Und das bringt bei vielen Fluggesellschaften ziemliche Verwerfungen, weil sie einfach die Flugzeuge nicht so einsetzen können, jetzt vor allem nicht im Sommer, wo doch eine sehr starke Nachfrage ist, wie sie das gerne hätten, weil einfach sehr lange Liegezeiten, und da reden wir von wirklich Wochen bis Monaten, die Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden müssen, um eben diese Triebwerke zu überprüfen. Können wir gerne was dazu in die Shownotes stellen, da gibt es auch ausreichend Dokumentation und News von den einschlägigen Portalen. Würde jetzt hier ein bisschen weitführend da in die Details zugehen, ist doch relativ technische Angelegenheit. Okay, verstehe. Nur mal kurz Disclaimer, also Fliegen ist trotzdem nach wie vor sicher, genau deswegen wird das ja auch gemacht, um das wirklich präventiv, genau, zu überprüfen und eben da jede Beeinträchtigung von vornherein auszuschließen. Genau.
Das ist so ein bisschen wie der Vergleich, wenn man mal ins Auto geht und mal gegen den Reifen tritt. Das langt halt beim Flugzeug nicht, ja? Da wird der Reifen schon 17.000 Kilometer vorher abgebaut und innen drin reingehuckt mit einer Lupe.
Es ist enorm, was da für ein Aufwand betrieben wird, aber eben auch betrieben werden muss. und führt aber eben dann leider auch zu diesen doch jetzt sehr weitläufigen, weil es eben ganz viele Fluggesellschaften auf der ganzen Welt betrifft, Verwerfungen. Also das ist das Thema Triebwerke. Spannend an der Stelle jetzt für uns Piloten, und das ist vielleicht tatsächlich was noch, wo wir es am ehesten merken, dass die Triebwerksanzeigen sich ein Stück weit unterscheiden und letztendlich auch, wie wir die Triebwerke bedienen oder einstellen, weil du möchtest ja einen bestimmten Schub aus deinem Triebwerk, den du brauchst, um zu starten oder zu steigen oder schneller oder langsamer zu fliegen. Und der Schub ist entweder abhängig von der Drehzahl, ganz vereinfacht gesprochen, des Triebwerks. Das ist was, womit zum Beispiel CFM-Triebwerke, die jetzt wir an unseren A320ceo-Flugzeugen haben,
und zwar abhängig werden. Von der Drehzahl des N1-Rads, also der großen Turbinenblätter, die man von vorne sieht, ist das richtig? Oder von der inneren Turbine, der Kompressionskammer?
Genau, von der N1. Das wollte ich gerade ein bisschen vereinfachen, aber genau, es ist die Niederdruckwelle, die N1-Drehzahl. Weil die ist direkt proportional zum Schub, und das ist eine Prozentzahl, die auf einfach einen 100%-Wert referenziert ist, und das ist die primäre Schubeinstellung oder Schubregelung.
Also das ist nochmal, weil ich so einen Oder gefragt hatte, das ist nicht das, was man von außen sehen kann, sondern das ist die innere.
Doch, das ist das, was du
von außen siehst. Das ist, was man von außen sehen kann.
Genau, weil da ist nämlich der Fan, den du von außen siehst, der ist mit der Niederdruckwelle verbunden. Das ist die N1, und da gibt es eben noch die N2, die ist innen drin, die siehst du nicht. Okay. Die dreht auch nochmal deutlich schneller. Genau, hat auch ganz andere Werte. Also das ist die N1, nach der das gesteuert wird. Es gibt aber auch zum Beispiel Triebwerke von IAE.
Von dem? Jetzt, kannst du das nochmal buchstabieren?
IAE. India Alpha Echo,
noch nie gehört,
International Aero Engines, können wir auch gerne ein bisschen was dazu verlinken. Genau, hier habe ich es. Also CFM ist ein Joint Venture mit Sitz in Paris von einem französischen und von Snecma heißen die und General Electric gegründet. Das ist ganz verbreitet bei den Airbus-Flugzeugen. Und das andere, was eben sehr häufig ist, ist IAE, International Aero Engines. Das ist ein Joint Venture, auch aus verschiedenen Unternehmen und kommt aus verschiedenen Ländern. Ja, müsste ich auch nochmal genau nachgucken. Da steckt MTU Aero Engines, Rolls-Royce, Pratt & Whitney mit drin. Also da auch ein Joint Venture aus verschiedenen. Also das ganze Thema Triebwerke ist ja sowieso total spannend, weil das Triebwerk ist das teuerste am ganzen Flugzeug mit Abstand, aber natürlich auch ein technisches Wunderwerk. Und ähnlich wie die Flugzeughersteller eben auf Boeing und Airbus und Embraer zum Beispiel verteilt sind, gibt es eben auch bei den Triebwerksherstellern 3, 4 große, die sich aber wiederum dann teilweise zu Joint Ventures zusammengeschlossen haben. Also das ist auch ein ganz eigenes, spannendes Thema für sich. Also wie gesagt, entweder N1 bei Pratt & Whitney, nicht bei Pratt & Whitney, sondern bei CFM oder bei den IAE-Triebwerken, da stellst du ein sogenanntes EPR, Engine Pressure Ratio, ein. Das ist auch wieder vereinfacht gesprochen ein Druckverhältnis zwischen dem Druck am Triebwerkseingang und dem Druck am Triebwerksausgang. Und je größer der Druckunterschied ist, umso größer ist eben auch der Schub, der hinten rauskommt. Und das ist eine ganz andere Philosophie und auch eine ganz andere Zahl. Das ist nämlich eine 0, irgendwas, aber meistens eben eine 1, irgendwas mit 3 Nachkommastellen. Und die wiederum ist dann maßgeblich für den Schub. Also das ist letztendlich eine Gewöhnungssache. Und das ist aber einer der Hauptunterschiede, wenn man jetzt im Cockpit sitzt und das Flugzeug fliegt, weil das brauchen wir beim Anflug, wenn wir dann spätestens irgendwann den Autopiloten und den Autothrust, also den Tempomat sozusagen ausschalten und dann die Schubregelung selbst in die Hand nehmen. Und dann haben wir dann auch so Faustformeln, Daumenwerte parat, die wir dann nutzen können, je nachdem, wie schwer das Flugzeug ist, wie hoch der Flughafen ist, mit Windkorrekturen und so weiter, wo man dann entsprechend die Triebwerksleistung einstellen kann.
Aber also das heißt, ganz konkret, es macht schon einen Unterschied, ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass ihr euch erstmal vorher mit einem Briefingmaterial hinsetzen müsst und sagen müsst, oh, das ist ein Pratt & Whitney, das bedeutet das und das, sondern ihr seid das halt beides jeweils schon 17.000 Mal geflogen und dann siehst du, die Anzeigen sind ja unterschiedlich, also die wahrscheinlich ist das jeweils so die oberste Anzeige, die markanteste Anzeige, ja, sodass du quasi da drauf am ehesten guckst und dann siehst du da natürlich schon direkt den Wert, noch bevor du wahrscheinlich die überlegt hast, was ist das eigentlich für ein Triebwerk, wenn du dich in den Flieger reinsetzt, siehst du ja da oben N1, linkes Triebwerk, rechtes Triebwerk und dann siehst du schon, okay, das ist jetzt ein, was ist das?
EPR.
Nee,
also EPR.
Achso, CFM. N1 ist CFM, genau, so meine ich das, genau. Und das ist jetzt durchweg gleich über A319, 2021, C und Neo? Oder gibt es dann quasi, sagen wir mal, bei A23 Neo-Familie, gibt es dann nur Engines, die nach N1 gesteuert werden? Oder beispielsweise, das ist jetzt ein Beispiel. Oder sagen wir mal, bei der A321-Familie, die ja schon einfach sehr alt teilweise ist, die neueren, die älteren, gibt es da Unterschiede?
Also bei der neuen A320-Familie Neo, da kann ich es jetzt nur für meine Fluggesellschaft beantworten, da haben wir die Pratt & Whitney Triebwerke und die werden jetzt wiederum nach N1 gesteuert, bedient, eingestellt. Und die CEO-Triebwerke eben bei 319, 320 sind bei uns nach N1. Der einzige, der nach EPR eingestellt ist, bei uns der 321 CEO. Und was wir eben machen, ist, dass wir doch vor jedem...
direkt die Frage, sind das alle A321 CEOs? Also die haben alle dieselben Engines quasi oder dieselben...
Ja, genau. Okay, bei uns ja. Ich müsste jetzt mal gucken, ob es auch... Ich glaube, es gibt auch andere 321. Genau, ich bin jetzt auch gerade hier. Genau, du kannst den 321 CEO auch mit den CFM-Triebwerken oder konntest du bestellen. Also ich bin jetzt auch gerade hier mal auf so einer Seite mit den technischen Daten.
So eine Seite, so Wikipedia.
Zum Beispiel. also wo es gibt auch noch den A318, sehr exotisch, könnte ich auch gleich noch was dazu sagen. Also 318, 319, 320, 321. CEO, wohlgemerkt, kannst du alle mit CFM bekommen. Bei dem 318, wie gesagt, Exot, gibt es noch Pratt & Whitney als Alternative. Bei den anderen, sehr häufiger vorkommenden 319, 320, 321, gibt es noch das IAE als Alternative. Und ich weiß, in den USA gibt es zum Beispiel 320er, die auch mit diesen IAE-Triebwerken fliegen. Kann man übrigens von außen auch sehen, da können wir auch noch ein Bild oder zwei dazu fügen. Die CFM-Triebwerke, da hört die äußere Verkleidung irgendwo auf und du siehst hin diese Spitze rausgucken aus dem Triebwerk. Bei den IAE-Triebwerken geht die äußere Verkleidung komplett bis nach hinten durch und du siehst quasi hinten keine Spitze rausgucken. Weißt du, was ich meine, Zeit?
Diese Spitze ist die, nee, weiß ich nicht.
Also wenn du das Triebwerk anguckst von der Seite, hast du entweder eine komplett glatt durchgezogene Verkleidung bis nach hinten. Das ist das IAE-Triebwerk. Oder du hast quasi die äußere Verkleidung und dann hört die auf und dahinter
kommt dann noch so eine Spitze. Rausguckt,
ja,
dieser
genau.
Kleine, schmale Trichter. Ah, ja, okay.
Genau. Und das ist das CFM-Triebwerk. Ja, okay. Genau.
Mein Schwager würde mich umbringen, der ist Triebwerk, also der ist in der Triebwerkherstellung für Rolls-Royce tätig. Und wenn ich dazu jetzt Trichter sage, ja, na gut.
Ja. Und dann bei den Neos ist es eben so, da gibt es Pratt & Whitney. Und es gibt auch wieder CFM als Alternative. Ich kenne, wie gesagt, nur die Pratt & Whitney Triebwerke, die wir haben. Und die werden aber nach N1 geflogen. Was wir tatsächlich machen, ist vor jedem, nicht vor jedem Flug, aber zumindest, wenn wir mal das Flugzeug gewechselt haben, was auch manchmal während des Tages vorkommt. Also es kann sein, wir fangen an mit einem 319, fliegen zwei Flüge und dann kommen wir wieder an und steigen um auf den 321 Neo. Und da ist es dann schon üblich, dass wir nochmal kurz beim Briefing, also vor dem Flug, nochmal sagen, okay, wir sitzen jetzt in einem 321 Neo mit den und den Besonderheiten, weil es gibt dann schon ein paar kleinere Unterschiede, das sind wirklich eher Details, die jetzt für uns fliegerisch relevant sind, die unterschiedlich sind, auch was zum Beispiel die Ausstattung angeht. Und das ist einfach wichtig, um sich nochmal klar zu machen, mit welchem Flugzeugtyp man es eigentlich gerade zu tun hat. Weil wie gesagt, wenn du jetzt nur so das Cockpit drauf guckst, siehst du erstmal so keinen großen Unterschied.
Okay, also sagen wir mal, insgesamt ist es schon wahrscheinlich dann so, also der große Unterschied zwischen CEO und Neo ist wahrscheinlich vorhanden. Ich meine, immerhin liegen zwischen diesen Fliegern 20 Jahre und es ist ja auch einfach die Art und Weise, wie der sich bewegt. Also die CEOs, die haben ja deutlich leistungsschwächere Triebwerke in Relation zum Flieger, zum Gewicht, zu der einfach, ne, was da bewegt werden muss, während die Neos ja, das sind ja richtige kleine Raketen in der Airbus-Welt. Also bei Boeing war das schon immer so, dass die Boeing-Maschinen gefühlt deutlich mehr Access-Power haben als die Airbusse, aber ich finde, alle Neos, mit denen kann man jetzt als Flugsicherung auch richtig arbeiten. Also eine hohe Steigrate anweisen ist kein Problem mittlerweile. Das merkt ihr. Aber ansonsten, du hast eine Frage, bitte, sorry.
Ich habe keine Frage, ich wollte das nur bestätigen. Es ist wirklich beeindruckend, was für ein Sprung technologisch die Neos zu den CEOs sind. Und das macht richtig viel Spaß, mit denen zu fliegen, mir zumindest. Auch mit den CEOs macht Spaß. Doch mit den Neos macht es nochmal mehr Spaß, weil die auch sehr leise sind und einfach eine enorme Triebwerksleistung abliefern. Das ist schon ein Unterschied, den wir merken. Und, das hatten wir schon mal in unserer Nachhaltigkeitsfolge, enorm ist auch der niedrigere Treibstoffverbrauch. Es gibt so Daumenwerte, was so den Treibstoffverbrauch der Flugzeuge angeht. Das kann man sich auch relativ gut und leicht merken, weil so viele sind es gar nicht. Für den 320 und den 319 Classic sind es 2,4 Tonnen pro Stunde. Also 40 Kilo pro Minute, 2,4 durch 60, 40 Kilo pro Minute, also 2,4 Tonnen pro Stunde. Der 321 CO, also der alte, braucht 3 Tonnen pro Stunde. So, und wenn wir jetzt auf die Neos gucken, dann bin ich beim 321 Neo wieder bei den 2,4 Tonnen, also das, was der 320 CO quasi verbraucht und der 319. Und der 320 Neo, der braucht sogar nur 2 Tonnen pro Stunde. Und jetzt kann man relativ einfach rechnen, das sind jeweils 20% weniger. Und das war auch die Zahl, die ich ja schon mal erwähnt hatte, dass du quasi innerhalb von 20 Jahren in der neuen Flugzeug- und Triebwerksgeneration auch einen Effizienzgewinn von 20% hast, vereinfacht gesprochen. Und um es noch plastischer darzustellen, der 321 Neo braucht genauso viel Sprit wie der 319, der kleine alte CEO, aber es passen 50% mehr Leute rein. Also du kannst quasi mit dem kleinen Spritverbrauch mit dem neuen Flieger 50% mehr Leute transportieren als mit dem alten Flugzeug.
Was ich noch wegen der Lautstärke sagen wollte im Flieger, das ist mir so gegangen. Ich bin einmal jetzt A320 Neo geflogen und ich habe das ein bisschen verglichen damit, wie leise der A380 ist, weil der halt einfach seine Triebwerke so viel weiter weg von dem Rumpf hat, dass man, wenn man Noise Cancelling Kopfhörer reinmacht, es tatsächlich einfach leise ist. Also man hört nichts. Und ich freue mich jetzt auch, ich fliege im Oktober noch einmal mal wieder, weil wir nach Portugal wollen, haben uns überlegt, fahren wir Auto, fliegen wir, haben uns fürs Fliegen entschieden. Und zwar mit dem A321 Neo, wenn der Flugplan nicht geändert wird. Das finde ich richtig cool. Ja, also das freue ich mich drüber. Mal gucken, ob Captain, my Captain, du, lieber Tim, sein kannst. Ja.
Die Triebwerke sind tatsächlich so leise und wenn du dann noch zusätzlich diese Noise Cancelling Headset hast, die wir jetzt auch im Cockpit haben, dann hörst du die Triebwerke teilweise gar nicht mehr. Und früher konntest du nach Gehör fliegen, also laut, schnell und hochsteigen und leise sinken oder langsam fliegen. Das geht so nicht mehr. Du musst wirklich jetzt ganz bewusst auf die Triebwerksanzeigen gucken und die Triebwerkshebel so hinstellen, dass du den Schub bekommst, den du willst. Und das ist wirklich Fliegen nach Zahlen sozusagen und nicht mehr Fliegen nach Gehör.
Sag mal, ist das Einstellen von den Schubhebeln eigentlich, sind das, sagen wir mal, also ihr habt ja eure verschiedenen, im weiter oberen Bereich der Schubhebel habt ihr die festen Positionen wie Toga und Cruise, ich weiß nicht, wie die heißen, ja. Ich will jetzt gar nicht auf die eingehen. Das dazwischen, zwischen Idle und dem ersten Point, ist das eigentlich sind das einzelne Rastpunkte oder ist das so ganz, 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 ganz weicher Übergang wie beim Gaspedal eines Autos auch?
Das ist wie beim Gaspedal eines Autos, das ist ein Kontinuum sozusagen, also ein kontinuierlicher Bereich. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Also grundsätzlich sind die Schubhebel eigentlich nur Eingabegeräte für den Triebwerkscomputer oder für die Triebwerkscomputer. Und du kannst die auf eine feste Stellung schieben. Das ist zum einen für den Start entweder Toga, also Vollgas, was wir aber so gut wie nie brauchen, außer beim Durchstarten. Aber beim Start reicht eigentlich immer die sogenannte Flex, also ein reduzierter Startschub, der einfach die Triebwerke schont und leiser ist und weniger Treibstoff verbraucht. Dann gibt es die sogenannte MCT-Raste, also Max Continuous Thrust, das, was maximal an dauerhaftem Schub zugelassen ist. Und für den normalen Reiseflug wird dann die sogenannte Climb Notch, also die Climb-Einstellung benutzt. Das ist quasi der maximale Schub, den er im Steigflug benutzen würde. Aber er kann vom Tempomat her sozusagen, also vom sogenannten Autothrust, den Schub bis zu diesem Wert so einregeln, wie er das braucht. Und du gibst quasi mal einen Maximalwert vor über diese Raste, die du einstellst. Und der Computer macht es dann automatisch so, dass es eben zu dem gewählten Flugweg oder zu der Anforderung steigen, sinken, schneller, langsam fliegen entsprechend passt. Und dann kannst du irgendwann den Autothrust rausnehmen, ausschalten. In der Regel sind das so zwei Knöpfe an der Seite von den Schubhebeln.
Das wollte ich gerade fragen noch zusätzlich. Autothrust ausschalten ist am Schubhebel der Knopf,
genau.
So klick-klick, genau. Ne? Und genau. Autopilot aus ist am Joystick.
Klick-klick. Genau, am Sidestick, genau. Und wenn du ein Autothrust ausmachst, macht er meistens einen sogenannten Triple-Click, also so ein, wir nennen es auch den Specht, genau. Dann wissen wir, dass der Autothrust ausgeschaltet ist. Der Hintergrund ist eigentlich ein anderer, aber das ist so vereinfacht gesprochen, das, was da passiert. Und wenn du den Autopiloten ausschaltest, dann gibt es auch ein entsprechendes Geräusch. Heißt Chevalry Chime, glaube ich, bei Dulit, macht er dann. Genau, kann man sich auch auf YouTube oder anderen einschlägigen Webseiten anhören. Genau, also so funktioniert vereinfacht gesprochen die Schubregelung. Ich hätte noch zwei, drei kleine andere Sachen, weil ich die auch ganz schön fand, so beim Überlegen und Vorbereiten, was so die Unterschiede sind, ohne jetzt so sehr ins Detail zu gehen, aber so, wer mal genauer sich mit Flugzeugen beschäftigt und sich das angucken möchte, auch wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Airbus war ja das erste Flugzeug mit Fly-by-Wire-Steuerung oder das erste Zivilflugzeug zumindest, entwickelt in den 80er Jahren, also der 320 hatte seinen Erstflug 1987 und so die ältesten, die wir auch selber noch bei uns haben, die erkennt man noch daran, dass die Kathodenstrahlröhren als Bildschirm haben. Also so wie früher die Röhrenfernseher, so richtige Röhreninstrumente, die auch teilweise, wenn es sehr hell ist, außen nicht so guten Kontrast bieten, um sie ablesen zu können. Und die wurden dann aber irgendwann abgelöst durch LCD-Bildschirme, also Flüssigkristall-Bildschirme. Und das ist zum Beispiel auch ein Unterschied, wo man erkennt, ob man jetzt im älteren oder im neueren Flugzeug Muster sitzt oder neuere Baureihe oder ältere Baureihe. Die alten sind auch ein bisschen lauter im Cockpit am Boden, weil die Röhren einfach mehr Kühlung brauchen und entsprechende Ventilatoren eingebaut sind, die man dann halt auch hört, solange die Triebwerke nicht laufen. Also das ist so ein Unterschied zwischen den älteren und den neueren Flugzeugen. Dann hat irgendwann Airbus angefangen, an den Flügelspitzen die sogenannten Winglets, also diese kleinen, die rauf und runter gehen, durch sogenannte Sharklets zu ersetzen, also welche, die nur nach oben gebogen sind. Und wie der Name schon sagt, Sharklets sollen die an Haifischflossen erinnern, von Shark abgeleitet. Wir nennen diese Flugzeuge auch gern verniedlichend Sharkies. Und dann gibt es auch noch ein paar ganz alte Flugzeuge, die noch gar kein GPS zum Beispiel eingebaut hatten, weil sie, wie gesagt, aus den frühen 90er Jahren stammen. GPS kam ja erst so Mitte, Ende der 90er so richtig auf den Markt. Und vielleicht das Kurioseste zum Schluss, das ist mir aufgefallen, als ich vor vielen, vielen Jahren mal in Indien unterwegs war. Es gibt tatsächlich Airbus-Kurzstreckenflugzeuge, die haben am Hauptfahrwerk nicht auf jeder Seite zwei Räder, sondern vier Räder.
Das hatten wir mal tatsächlich in der einen Folge. Ja, stimmt. Wir hatten das letztens erwähnt, da ging es auch darum, wie viele Räder der A380 hat oder so. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und da hast du erwähnt, dass die halt so schwer beladen sind, weil da mehr Passagiere reinpassen. Nee, andersrum, weil die Pisten nicht so gut sind.
Genau, genau. Ja, und einfach, um die Belastung pro Rad zu reduzieren und dann eben auch die Belastung auf dem Boden, auf eben Pisten, die nicht so gut befestigt sind, da auch einen Flugbetrieb zu ermöglichen. Genau. Also Airbus macht da schon sehr viel. Und letztendlich ist es auch so, um das jetzt noch eine Runde weiterzuspinnen sozusagen. Es gibt ja auch noch die anderen Airbus-Flugzeuge, 340, 350, 380 und so weiter. Und die sind auch alle sehr ähnlich aufgebaut. Also der Laie wird da auch erstmal keinen großen Unterschied auf einem Bild erkennen, ob es jetzt ein 320 oder ein 330 oder ein 350 ist oder selbst ein 380. Und das ist eben auch so ein Konzept von Airbus, dass ein Pilot relativ schnell auch vom einen auf ein anderes Flugzeugmuster umgeschult werden kann.
Ist ja tatsächlich so, dass die A330 und A340-Familie dasselbe Type-Rating hat. Also das finde ich auch sehr interessant und das sind ja grundlegend andere Flieger. Die haben ja irgendwie, der A330 hat viel stärkere Engines, A340 hat dafür vier Stück, ist viel länger, hat bestimmt auch ganz andere Parameter, mit denen man die fliegt, weil ein längerer Flieger sich anderes handhaben muss in der Luft, aber trotzdem selbes Type-Rating.
Ja. Und letztlich ist es auch da so, dass du als Pilot wenig Unterschiede merkst, oder sag mal, weniger Unterschiede merkst als jetzt bei einem konventionellen Flugzeug, also eins ohne Fly-by-Wire, wo du wirklich mit physikalischen und hydraulischen Kräften direkt arbeitest, weil wir geben im Airbus ja auch über den Sidestick, genauso wie jetzt mit den Schubhebeln, der Triebwerkscomputer bedient wird, wird ja mit dem Sidestick auch nur der Flugkontrollcomputer, beziehungsweise es sind ja 7 Stück insgesamt, also 7 Flight-Control-Computer bedient und die errechnen dann daraus Steuersignale für die Ruder. Und insofern kannst du quasi, egal wie groß und wie schwer das Flugzeug ist, das so simulieren und umsetzen, dass das auf allen Flugzeugen mehr oder weniger sich gleich anfühlt und gleich reagiert. Ich habe mir noch ein paar technische Daten rausgeschrieben, aber ich glaube, die kann sich auch jeder selber nachgucken. Genau, was ganz, ganz praktisch ist, die Flugzeuge haben alle die gleiche Spannweite. Also wir kommen überall auch auf schmaleren Rollwegen gleich gut durch, müssen uns da keine größeren Gedanken machen. Das reicht sich zu merken, 36 Meter passen immer. Was halt anders ist, ist die Länge und die Anzahl der Passagiere.
und die Anzahl der Notausgänge. Das finde ich immer faszinierend bei der langen Variante, dass du plötzlich in der Mitte noch zusätzlich, ne, richtige Notausgänge hast.
Interessant ist auch, wie die Kabinencrews arbeiten. Auf dem 320 hast du vorne und hinten ja jeweils eine Küche und die Haupt-Ein- und Ausgänge. Und deswegen sind da auch jeweils zwei Flugbegleiterpositionen. Auf dem A321 hast du ja vier große Türen, die theoretisch alle auch als Notausgänge genutzt werden können. Deswegen steht da auch bei Start und Landung jeweils ein Flugbegleitender an den Türen. Sprich, da sind nie zwei zusammen, sondern die sind eben über das ganze Flugzeug verteilt, während sie auf den kleineren Versionen jeweils zu zweit vorne und hinten stehen. Ich denke, das reicht jetzt auch an Ausführungen zu der schönen Flugzeugfamilie des A320-Konzeptes von Airbus. Wir haben letztes Jahr mal schon gesagt, das ist wie so eine Großfamilie mit Onkels, Tantens, Cousins und Cousinen. Die einen mag man mehr, die anderen weniger. Kommt aber mit allen irgendwo auch zurecht. Ich mag sie alle gern und freue mich jedes Mal vor allem auch über die Abwechslung, sie alle fliegen zu dürfen.
Genau, und wenn du aus deiner fliegerischen Sicht so wenig Unterschiede merkst zwischen den einzelnen Fliegern, außer natürlich CEO, Neo, dann merke ich das noch viel weniger. Ja, also klar, wir haben viel minimale Unterschiede. Der A321, der ist immer ein bisschen schwieriger im Steigen. A319 ist immer eher eine kleinere Rakete. Aber gerade innerhalb des A319, interessant, dass es da so wenig Unterschiede gibt. Danke für die Beantwortung der Frage, Tim. Damit bin ich heute hier am Ende. Ich glaube, du auch. Wir haben wieder die Stunde voll.
Tatsächlich, ja. Es war wieder sehr schön. Danke auch für deine Frage.
Wir freuen uns auch über weitere Zuschriften, egal welche Art, weitere Fragen. Das macht es uns immer sehr leicht, wenn wir da weiterarbeiten. Tatsächlich kommen wir momentan überhaupt nicht weiter bei unserer Konzeptuierung, ob wir irgendwelche anderen Gäste mit einbinden, weil wir einfach schlicht und ergreifend selbst kaum Zeit haben zum Podcasten. Wir haben uns diesen April auch sehr spät getroffen für die Mai-Folge, aber so ist es halt, ne? Vielen Dank fürs Zuhören, bei diesem Mal. Wenn ihr was loswerden wollt, podcast@radar-contact.de ist die E-Mail-Adresse. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Monat Mai, hoffentlich einen tollen Frühling, endlich jetzt mit nicht so viel Regen wie im April, und danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.